Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Ich bin Nikolaus Hillmann und in den nächsten 25 Minuten wird es tierisch. Bei einem Streifzug durch die Länder dieser Welt stößt man ja immer wieder auf Tiere, zum Beispiel als Nationalsymbol, als Stadtwappen oder einfach als besondere Art, die nur in bestimmten Ländern lebt. Wir sind heute auf ihren Spuren unterwegs in Afrika, in der Schweiz und wir beginnen die Reise in Schottland. Es ist ein sonderbares Fabeltier, das eigentlich gar nicht existiert, und doch konnte sich das Einhorn den prominenten Platz als schottisches Nationalsymbol sichern. Einhörner gelten als eigensinnig, stark und unbezähmbar. Im Grunde wie die Schotten, die bis heute davon träumen, die Ketten der Union mit den Engländern abzustreifen und unabhängig zu werden. Das Museum im nordschottischen Perth hat die erste Einhornausstellung überhaupt zusammengetragen. Und Gabi Biesinger war da.
Die Besucherinnen und Besucher, die kurz vor 10 darauf warten, ins Perth Museum eingelassen zu werden, sind ehrlicherweise nicht wegen der Einhornausstellung gekommen. Sie möchten den Stone of Destiny sehen, den sagenumwobenen historischen Felsblock, der vor rund einem Jahr in der Westminster Abbey unter dem Thronstuhl lag, auf dem König Charles III. Gekrönt wurde. Der schottische Stein der Vorsehung stammt ursprünglich aus der Nähe von Perth, aus Scone, ist aber viel rumgekommen und hat erst kürzlich seine neue Heimat im frisch renovierten Perth-Museum gefunden und sich direkt zum Publikumsmagnet entwickelt. Aber Gedanken machen über Einhörner, das kann man sicher auch, wenn man eigentlich auf den Stone of Destiny wartet. Dass das Einhorn das schottische Nationaltier ist, ist der Besucherschlange durchaus bewusst. Klar weiß ich das, aber ich weiß auch, dass es nicht existiert, lacht Callum.
Well, I know the unicorn is the national animal of Scotland, but I also know it doesn't exist. It's a mythical creature that fascinates lots of people. Yeah.
Aber viele Leute sind davon fasziniert. Ruth denkt bei Einhörnern dagegen in eine ganz andere Richtung.
Usually it's 8-year-old girls and fairy dust and parties and things. That's usually what comes to my mind.
8-jährige Mädchen, Feenstaub und Kindergeburtstag. Das fächert die Bandbreite an Einhornfantasien schon mal ganz schön auf. Joel Philip Reed, Ausstellungsleiter im Perth Museum, hat sich mit so ziemlich allen Einhornfantasien auseinandergesetzt. Als die Welt vor Jahrhunderten nur mühsam zu bereisen war, gab es in Europa oft nur eine Ahnung von exotischen Tieren, die auf anderen Kontinenten zu Hause waren. In diesem Sinne sind Einhörner in einer Reihe mit Giraffen, Leoparden, Nashörnern und Elefanten zu sehen. In Europa kannte man sie meist nur vom Hörensagen.
Unicorns were probably perceived in the same light as, say, giraffes or leopards or rhinos or elephants. These are animals right on the fringes of European understanding.
Es gab generalstabsmäßige Expeditionen nach Afrika, um Einhörner zu suchen und nach Europa zu bringen. Eine wurde von einem Briten organisiert und führte in den Kongo.
He was seen by his colleagues as being very odd.
Der Organisator galt als sonderbarer Kauz, aber er hatte den sozialen Einfluss und die Mittel, diese Reise anzutreten in afrikanische Gegenden, in denen vorher wohl noch kein Europäer gewesen war. Wenig erstaunlich kamen sie ohne Einhorn zurück.
Obviously didn't find anything.
Doch immer wieder wurden angebliche Einhörner gesichtet, aber nur durch ein bisschen Trickserei ließen sich angeblich handfeste Beweise für ihre Existenz finden.
So on the one hand you've got travelers' accounts saying I returned from India and I saw a
Reisende kamen aus Indien wieder und sagten, ich habe ein Pferd mit Horn gesehen. Und dann gab es als Beleg eben diese Hörner. Doch die waren in Wirklichkeit die Spitzenzähne der Narwale.
This is proof that these creatures exist.
Narwale, die Meeressäuger aus der Familie der Gründelwale, haben einen schraubenartig aus dem Kiefer gedrehten Vorderzahn, der bis zu 3 Meter lang werden kann. Und als vermeintliche Einhornhörner im Mittelalter lebhaft gehandelt wurden, wegen der angeblich heilenden und reinigenden Wirkung. Ein Exponat im Perth Museum zeigt einen wertvollen Anhänger, den man am besten mit einer Art Tee-Ei vergleichen könnte. Er besteht zum Teil aus Einhornsubstanz, also eigentlich Narwalzahn, und wurde in den Trinkbecher getaucht, um Gift zu neutralisieren.
This object would have been dipped into water to purify water.
Man sieht hinten, dass an der vermeintlichen Einhornsubstanz Kratzspuren sind. Das Pulver wurde dann ins Getränk gerührt, um es zu entgiften. Das ist ein sehr wertvolles Objekt einer sehr reichen Familie.
English family.
Im Mittelalter herrschte große Vergiftungsparanoia. Nicht nur Königin Elisabeth I. fürchtete sich vor Giftmordversuchen, auch ihre Cousine Mary, Queen of Scots, die Elisabeth als Konkurrentin gefangen hielt, setzte auf Einhornpulver.
We've got a really nice record, a letter from Mary, Queen of Scots.
Wir haben einen Brief von Queen Mary an den französischen Botschafter, in dem sie ihn bittet, ihr Einhornpulver zu schicken, damit sie sich vor Gift schützen kann.
Unicorn horns.
Auch Kräuterkundlerinnen wie die Äbtissin Hildegard von Bingen propagierten Einhornpulver für Heiltinkturen. Doch eins steht felsenfest. Der Narwal-Zahnabrieb hatte absolut keinerlei Wirkung und gehört in die Kategorie pseudowissenschaftlicher Behandlungsmethoden.
Unicornhorns are completely packed into the kind of pseudoscience of how you treat people.
Und trotzdem ist das Einhorn so in der pharmazeutischen Branche verhaftet, dass zum Beispiel die Londoner Gilde der Apotheker bis heute zwei der Fabelwesen im Logo trägt.
The London Society of Apothecaries, their symbol is a pair of unicorns.
Aber wie kamen denn nun die Schotten zum Einhorn? J.P. Reed und ich stehen vor einer Schnitzerei aus Eiche, die eine Ritterrüstung zeigt, gesäumt von Einhörnern. In Schottland sind die Fabelwesen allgegenwärtig. Seit dem Mittelalter findet man sie eingemeißelt in Steinkreuze, Wappen oder Treppenaufgänge, eingestickt in Wandteppiche und geprägt auf Münzen. Sie sind Zeichen königlicher Autorität.
They're a very visible symbol of royal authority that you see across Scotland.
Im 15. Jahrhundert fingen die europäischen Königshäuser an, sich quasi als Markenzeichen mit Tiersymbolen zu schmücken. In Kastilien der schwarze Adler, in Frankreich das Stachelschwein, England wählte den Löwen und der schottische König James I. entschied sich für das Einhorn, das für Kraft und Tugend steht und das nicht eingefangen werden kann. Eine mögliche Erklärung, wie James I. auf das Einhorn kam, ist, dass er als König von den Engländern die ersten 18 Jahre seiner Regentschaft gefangen gehalten wurde. Also ein Tier zu wählen, das quasi nicht eingefangen werden kann, das sagt uns etwas über James.
James saying something about himself.
James VI., der später König von Schottland und England wurde, ließ seiner Tochter Löwe und Einhorn in den Kragen des Hochzeitskleides sticken, um die Markenzeichen des nun vereinigten Königreichs zu propagieren. Eine Jahrhunderte dauernde Werbekampagne.
This is an advert. This is being pushed over hundreds and hundreds of years as a royal branding project.
Auch im Wappen des aktuellen Königs Charles III. Sind sowohl das schottische Einhorn als auch der englische Löwe vereint. Dargestellt wird das schottische Einhorn in der Regel in Ketten gelegt.
This is a carved ceiling boss.
Das hier ist ein Deckenornament aus dem königlichen Palast in Linlithgow zwischen Perth und Edinburgh. Und wir denken, dass das schottische Einhorn immer in Ketten gezeigt wird, einmal wegen der Gefangennahme von James I. durch die Engländer, aber auch, weil die schottischen Könige der Stuart-Dynastie zeigen wollten, seht, wie mächtig wir sind, wir können angeblich unbezähmbare Einhörner fesseln. Nicht immer waren die Fantasien rund um die Zähmung von Einhörnern mit königlicher Macht und Stärke verbunden. Dem Mythos nach konnten eigentlich nur Jungfrauen diese wilden Tiere handzahm machen. Es soll der Duft der Jungfräulichkeit gewesen sein, der die Kreaturen anzog. Auf mittelalterlichen Ölgemälden wird gerne gezeigt, wie Einhörner mit Jungfrauen kuscheln.
You have an animal with a very phallic.
Wenn ein Einhorn mit dem eindeutig phallischen Merkmal seinen Kopf in den Schoß einer Jungfrau schmiegt, dann kann wohl niemand abstreiten, dass das zumindest zweideutig ist. In der Malerei der italienischen Renaissance Mitte des 16. Jahrhunderts waren Einhörner als Keuschheitssymbole sehr populär. Die adlige Giulia Farnese etwa tätschelt auf einem Ölgemälde liebevoll ein weißes Einhorn, das ihr Reinheit attestieren soll. Das war vermutlich umso notwendiger, als sie die Geliebte von Papst Alexander VI. War, schmunzelt J.P. Reed.
The fact that she was the lover of Pope Alexander VI slightly undermines that, but maybe that's why she's kind of so keen on advertising her virtue.
Natürlich hatte auch die christliche Religion ihre eigene Einhornüberhöhung. Beliebtes Motiv, the unicorn in the garden, das Einhorn im Garten, wobei hinter diesem Garten wesentlich mehr steckt als Blumen und Sträucher. Im 14. und 15. Jahrhundert ist es eine beliebte Lesart, dass das Einhorn Jesus Christus selbst ist und der Garten mit der Mauer drumherum ist die schützende Gebärmutter der Jungfrau Maria.
The unicorn is a symbol of Christ And the garden is Mary's protective womb.
Doch das Museum in Perth bleibt nicht bei mittelalterlichen Marieneinhörnern stehen, sondern widmet auch der zeitgenössischen Symbolik von Einhörnern eine eigene Etage. In den vergangenen Jahrzehnten ist das Einhorn mit rosa Schweif und buntem Horn etwa zum niedlichen Kuschelobjekt in den Kinderzimmern kleiner Mädchen geworden, die sonst gerne Prinzessinnenkostüme anziehen.
To illustrate how common and popular unicorns are in popular culture.
Das Einhorn ist inzwischen in der Popkultur sehr beliebt. Spielzeug, Klamotten, Möbel und Kunst. Und wir haben all diese Exponate hier durch Crowdsourcing gesammelt, durch einen öffentlichen Aufruf. Man kann sich im Spielzimmer mit Einhorn-Devotionalien auch einhornmäßig verkleiden oder Einhörner malen. Sehr prominent hat auch die weltweite LGBTQ+-Community das widerstandsfähige Fabelwesen, das sich nie erwischen lässt, zum Symbol erkoren. Das macht Sinn, weil ein mythologisches Wesen die Möglichkeit bietet, eigene Werte hineinzuprojizieren. So wie das Einhorn im religiösen Kontext für Tugendhaftigkeit und Keuschheit stand, hat sich auch die LGBTQ+-Gemeinde jahrhundertealte Bedeutungen zu eigen gemacht. Macht, dass es eben ein sehr starkes Tier ist, das man nicht greifen kann und das schwer zu definieren ist. Das Perth Museum hat 6 zeitgenössische KünstlerInnen gebeten, sich mit der Einhorn-Symbolik auseinanderzusetzen. David Hutchinson hat einen Einhornkopf mit Regenbogenhorn und Polizeimütze in ein Drag Police Horse verwandelt. Er nimmt Bezug auf einen Ausspruch der ehemaligen britischen Innenministerin Suella Braverman, die in Anspielung auf die Teilnahme von PolizistInnen an Pride-Märschen erklärt hatte: Wir bezahlen die Polizei dafür, Verbrechen aufzuklären, nicht dafür, bei Paraden Flaggen zu schwingen oder mit Drag-Queens zu tanzen. Den Schlusspunkt der Ausstellung setzt ein riesiges, aus groben Holzlatten gezimmertes, trojanisches Pferd. Natürlich Einhorn mit LED-blinkendem Horn in Regenbogenfarben. Es heißt auch Destiny, wie der berühmte Krönungsstein, und es ist kein Zufall, dass es im ersten Stock direkt über dem historischen Stone of Destiny provokant auf einer Art Empore mitten im Museum thront, erklärt J.P. Reed.
We settled on the Trojan Unicorn because the Trojan Horse obviously has protective qualities.
Das trojanische Einhorn dient einerseits als Schutzraum für die Menschen, die darin hocken. Aber es ist auch ein Symbol für Stärke, das hier seinen Raum einnimmt und sich nicht versteckt. Nach der jahrhundertelangen Marginalisierung von LGBTQ+-Menschen thront dieses moderne Kunstwerk direkt über dem Stone of Destiny, der über die Jahrhunderte für viele Menschen so eine große mythische Bedeutung transportiert hat.
Downstairs, which has accreted so much meaning for so many different people.
Auf kleinen Monitoren am trojanischen Einhorn kann man die interaktive Karte Queering the Map anklicken. Wenn man kleine Punkte auf der Weltkarte berührt, öffnen sich anonyme Berichte über Erlebnisse von LGBTQ+-Menschen. Etwa der einsame Punkt mitten in den schottischen Highlands. Hier habe ich zum ersten Mal einen Mann geküsst. Ein Hinweisschild warnt Eltern vor expliziten Inhalten. Mit dem trojanischen Einhorn hat sich J.P. Reed nicht nur Freunde gemacht. Es gab Beschwerden, dass das Kinderzimmer mit Einhornkostümen zu nah an der Karte mit queeren Erfahrungsberichten liege. Nun könnte man sogar noch mal auf das Einhorn als schottisches Nationalsymbol und die progressive Transgender-Politik der schottischen Regierung zurückkommen. 2022 hatte die schottische Nationalpartei SNP ein Gender-Selbstbestimmungsgesetz verabschiedet, das Transmenschen die Änderung des Geschlechtereintrags erleichtern soll. Das Gesetz wurde dann zwar in London gestoppt, aber dem schottischen Einhorn hat die Nationalpartei mit dem Vorstoß doch irgendwie alle Ehre gemacht, oder?
It's such an obvious link to make, but I don't think anybody has made that link, you know?
Das sehe ich ganz klar so, lacht J.P. Reed. Aber ich glaube, bisher hat diese Verbindung sonst noch niemand hergestellt.
Auch die Schweiz beherbergt, zumindest der Legende nach, ein Fabeltier. Ein eher gruseliges, ein Tatzelwurm soll sich in der berühmten Aare-Schlucht im Berner Oberland herumtreiben. Das Monster wurde sogar mal fotografiert. Das ist allerdings schon ein Weilchen her. 1935 war das. Aber auch heute noch ist in der Aare-Schlucht die Erinnerung an die Legende lebendig, hat Katrin Hondel festgestellt.
Sollte der Tatzelwurm in der Aare-Schlucht tatsächlich existieren, Ein ruhiges Fabeltierleben hätte er nicht. Hunderte Menschen spazieren jeden Tag auf barrierefrei ausgebauten Wegen und Stegen durch das spektakuläre Naturwunder im Hasli-Tal im Berner Oberland. Hier hat sich der längste Fluss der Schweiz, die Aare, eine 200 Meter tiefe Schlucht in den Kalkstein des Gebirges gegraben. Gletscherblaues Wasser zwischen steilem Gestein unter knallblauem Himmel. Die Aare-Schlucht gehört zu den Instagram-Hotspots der Schweiz. Koreanische Influencerinnen, indische Touristen-Teenies aus Frankreich, Schweizer Rentnerpaare, fast alle zücken permanent das Handy. Das aufsehenerregendste Foto aus der Aare-Schlucht aber erschien 1935 in der Berliner Illustrierten. Überschrift: Rätselhafte Begegnung im Schweizer Hochgebirge, das geheimnisvolle Fabeltier der Alpenwelt, zum ersten Mal fotografiert. Zu sehen ist nämlich, angeblich, jenes wunderliche Untier, von dem in der Schweiz schon im 15. Jahrhundert berichtet wurde. Ein enormes Drachen- und fürchterliches Schlangentier, der legendäre Tatzelwurm. Das Foto zeigt ein scheußliches Monster in moosigem Gras, breites Maul mit spitzen Zähnen, flacher Schädel mit seitlichen Mandelaugen, schlangenartiger Körper mit großen Schuppen. Auch die Neue Zürcher Zeitung berichtete am 5. Juni 1935 über die Sensation.
Der Fotograf hat das zunächst als seltsam geformten Baumstamm gehaltene Etwas auf etwa 10 Meter Entfernung aufgenommen. Auf das Knacken des Verschlusses bewegte es sich, sah ihn mit durchdringend blickenden, bösartigen Augen an und machte Miene, auf ihn loszugehen, stieß dabei zischend pfeifende Laute aus.
Ui. Allerdings sparte die Schweizer Qualitätszeitung auch nicht mit Spott über den Scoop der Berliner Illustrierten. Die hatte nämlich nach dem beeindruckenden Fotobeweis eine ganze Expedition mit einem, wie es heißt, namhaften Zoologen ins Schweizer Haslital geschickt. 1000 Reichsmark wurden ausgelobt für das Fangen und Einliefern des Wundertiers der Aare-Schlucht.
Jedenfalls war ein ganzes Aufgebot damit beschäftigt, im Auftrag von Berlinern nach dem Tatzelwurm zu graben. Ein positives Resultat konnte bisher aber nicht zutage gefördert werden.
So der Bericht der NZZ aus dem Jahr 1935. Und bis heute ist das hübsch-hässliche Wundertier unauffindbar geblieben. Nur am Eingang zur Aare-Schlucht, da streckt eine aus Holz geschnitzte Tatzelwurmskulptur den wartenden Touristenmassen die Zunge raus.
Weiter geht es nach Afrika. Dort lebt ein Vogel, der besonders laut ist. Wer schon einmal im Süden des Kontinents unterwegs war, kennt seinen Schrei. Forscher bescheinigen ihm einen sechsten Sinn, der Bostrychia hagedash. So die wissenschaftliche Bezeichnung, kann nämlich aus der Ferne die Vibrationen von Regenwürmern und anderen Beutetieren im Untergrund wahrnehmen. Umgangssprachlich wird der Vogel hagedash oder hadeda genannt. Für viele ist er aber einfach nur der afrikanische Wecker. Mehr von Stefan Überbach.
Es ist nicht die Nachtigall und schon gar nicht die Lerche. Wer hier so, naja, lieblich ruft, ist der Bostrychia hagedash aus der großen Familie der Ibisse und Löffler. Nicht irgendein Ibis natürlich, sondern so etwas wie Südafrikas inoffizieller Wappenvogel, den jeder, wirklich jeder kennt und der hier lautmalerisch Hadida heißt, was aber, wenn man das Original noch im Ohr hat, einigermaßen geschmeichelt klingt. Ausgewachsene Tiere werden etwa 75 cm groß, wiegen bis zu 1,5 Kilo und haben eine Spannweite von mehr als einem Meter. Ihre Federn sind graubraun und schimmern an den Flügeln leicht violett. Die langen, dünnen und sehr spitzen Schnäbel erinnern an orientalische Krummsäbel, mit denen die Hagedasche im weichen Boden nach Insekten oder Regenwürmern suchen. Hadidas rufen gerne und ausdauernd, vor allem dann, wenn sie morgens so ab 3 oder 3:30 ihre Nester verlassen und an den Schlafzimmerfenstern vorbei durch die Gärten fliegen. Schon lange sind die Hagedasche fester Bestandteil der südafrikanischen Kultur. Der Ibis ist ein beliebtes Bildmotiv, von der klassischen Malerei bis zur politischen Karikatur, die dem Hadida in der Corona-Krise sogar eine Maske verpasste. Auch aus der zeitgenössischen Lyrik ist der lautstarke Vogel nicht wegzudenken.
Die Hadidas im Garten sind zwei Hexen, die auf Besen über die Dächer fliegen. Die Hadidas im Garten haben Höhenangst und deshalb so wahnsinnig geschrien.
Hagedasche sind oft in Schwärmen unterwegs und haben sich den ganzen Tag über viel zu sagen. Neuankömmlinge in Johannesburg werden gerne gefragt, na, habt ihr unsere Hadidas schon gehört? Na klar, denn überhören lässt sich der lauteste Vogel des Kontinents nicht. Sein Spitzname ist schließlich der afrikanische Wecker. Neben ihrer Stimmgewalt haben die Ibisse noch eine andere außergewöhnliche Fähigkeit. Die Vögel können nämlich Vibrationen von Beutetieren im Untergrund wahrnehmen. Forscher der Universität Kapstadt sprechen in einer aktuellen Studie von einem sechsten Sinn, einer Verschmelzung von Berührung, Gehör und Echoortung. In der Untersuchung heißt es:
Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass Hadidas in der Lage sind, aus der Ferne weiche, wirbellose Tiere wie zum Beispiel Regenwürmer zu finden, die sich im Boden bewegen.
Je feuchter und weicher die Böden sind, desto besser funktioniert dieser Ferntastsinn, weil sich die unterirdischen Vibrationen dann schneller und weiter ausbreiten. Auf der roten Liste der bedrohten Tiere sucht man den afrikanischen Ibis auch deshalb vergeblich. Und weil in städtischen Regionen immer mehr Flächen künstlich bewässert werden, breitet sich der Hagedasch auch in Wohngebieten immer weiter aus. Wer zum Beispiel in Johannesburg lebt und gerne früh aufsteht, kann sich also auf absehbare Zeit den Wecker sparen.
Mauritius ist stolz darauf, das Land zu sein, das mehr Tiere vor dem Aussterben gerettet hat als jedes andere Land der Welt. Verschiedene Aufforstungsprojekte haben zu diesem Erfolg beigetragen. Und dabei haben nicht zuletzt Riesenschildkröten geholfen. Caroline Imlau war auf der Île aux Aigrettes unterwegs.
Diese Riesenschildkröte klingt sehr zufrieden. Und das kann sie auch sein. Schließlich hilft sie dabei, die Biodiversität auf der kleinen Île aux Aigrettes wiederherzustellen. Die Adabra-Riesenschildkröten wurden von den benachbarten Seychellen hierher gebracht, um gewissermaßen zu gärtnern. Mit ihren Exkrementen verteilen sie Samen auf der Insel. Überall sprießen nun kleine Bäumchen, darunter auch seltene, gefährdete Ebenholzarten. Für die Renaturierung von Ebenholzbäumen braucht man viel Geduld. Pro Jahr wächst ein Bäumchen nur 1 bis 2 Millimeter an Umfang. Liebevoll pflückt Gartenbauer Pascal Mukton alle verwelkten Blätter ab, damit sich dort ja keine Insekten einnisten. Es braucht wirklich viel Zeit. Die eingeschleppten Bäume wachsen viel schneller als die heimischen. Diese Ebenholzsorte ist vom Aussterben bedroht. Man findet sie fast ausschließlich auf der Île aux Aigrettes.
Species of ebony is found on Île aux Aigrettes.
Die Île aux Aigrettes liegt in einer Lagune. Verschiedene Seefahrer eroberten im Laufe der Geschichte den strategisch wichtigen Fleck. Sie holzten den Primärwald ab, brachten Ratten und andere Räuber mit. Immer mehr nicht heimische Arten siedelten sich an und brachten Krankheiten mit. Inzwischen erobert sich der Primärwald die Insel zurück. Doch Jahrhunderte der Zerstörung lassen sich nicht im Handumdrehen wiederherstellen, erklärt die Koordinatorin des Projekts, Vanusha Pillai. Alle Arten, die du hier siehst, sind auf ihre Weise wichtig. Wir versuchen, alles genauso wiederherzustellen, wie es einmal war. Das ist eine große Herausforderung. Eine Eidechsenart, der Telfersking, hilft zum Beispiel dabei, die invasive afrikanische Riesenschnecke zu bekämpfen. Die Echse frisst die Schnecke, die sonst großen Schaden an der Pflanzenwelt auf der Insel anrichtet. Sein historischer Verwandter, der Mauritius-Riesensking, ist schon lange ausgestorben. Ebenso wie der Wappenvogel von Mauritius, der Dodo. Mit der Schildkrötenaufzuchtstation kommt neues Leben auf die Insel. Einmal am Tag füttert Dhaneshwar Ramsaran seine inzwischen schon 100 Schützlinge. Er kennt sie alle genau.
Das ist der Malmo.
Ah.
Biber,
okay. Bei den Kleinen, diese hier sind etwa 2 Jahre alt, ist das Geschlecht noch schwer zu erkennen. Das geht erst so ab 10 Jahren. Die Weibchen sind aber kleiner. Das Aufzuchtprogramm ist inzwischen so erfolgreich, dass Tiere von hier auch in anderen Teilen von Mauritius ausgewildert werden können. Vor dem Gehege chillt Big Daddy. Er ist mit seinen 115 Jahren das dominante Männchen und Vater der meisten der Schildkröten in der Aufzuchtstation. Mauritius ist stolz darauf, jetzt als das Land anerkannt zu sein, das mehr Tiere vom Aussterben gerettet hat als jedes andere Land der Welt.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.